SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
651 Millionen Euro, das ist der Gewinn, den Daimler Truck in den ersten drei Monaten dieses Jahres gemacht hat. 11% mehr als im vergangenen Jahr. Der Umsatz ist um mehr als ein Fünftel gestiegen auf 10,5 Milliarden Euro. Die Auftragslage ist auf Rekordhöhe. Gili Hensoldt aus unserer SWR-Wirtschaftsredaktion. Wo sind denn die Schattenseiten dieser Bilanz?
Ja, Daimler Truck hat die Probleme, die im Moment eigentlich nahezu alle Unternehmen haben. Da ist zum Beispiel der Mangel an Halbleitern, die man eben für die Fahrzeuge dringend braucht. Und dieser Mangel, der führt dazu, dass Daimler Truck nicht so viele Lkw bauen kann, wie er eigentlich verkaufen könnte. Auch deshalb ist der Auftragsbestand gerade so hoch wie nie. Aber das heißt auch, Kunden, die einen Lastwagen bestellt haben, die müssen manchmal monatelang darauf warten. In der Bilanz heute auch deutlich zu sehen, die Kosten dafür, dass Daimler Truck sein Geschäft in Russland erstmal auf Eis gelegt hat. Das schlägt im ersten Quartal mit 170 Millionen Euro Minus zu Buche. 30 weitere Millionen sollen da noch obendrauf kommen. Und noch eine Schattenseite der Bilanz. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Volvo ist Daimler Truck deutlich weniger profitabel. Die Umsatzrendite im ersten Quartal, die lag bei 5,9%. Bei Volvo, dem Konkurrenten von Daimler Truck, da ist sie etwa doppelt so hoch.
Information von Gili Hensoldt. Bettensteuer. Das Wort kennen Sie nicht. Dann haben Sie in der letzten Zeit vielleicht nicht in Mannheim oder in Freiburg übernachtet. Aber diese Bettensteuer dürfte Ihnen bald in ganz vielen anderen deutschen Städten in Hotels begegnen. Denn das Bundesverfassungsgericht sagt, die örtlichen Abgaben seien mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Richter des ersten Senats wiesen Verfassungsbeschwerden von Hoteliers aus Hamburg, Bremen und Freiburg zurück. Offiziell heißt die Bettensteuer auch Tourismusförderabgabe. Meist pro Person und Nacht wird ein bestimmter Anteil des Übernachtungspreises in Prozent fällig, in der Regel um die 5%. Dass das auch weiterhin möglich ist und andere Städte diese Steuer einführen werden, findet meine Kollegin Tamara Land gut.
Die Bettensteuer ist meistens eine böse Überraschung. Man hat sie gar nicht auf dem Schirm, bis man an der Rezeption steht und nochmal 3 Euro pro Nase und Nacht zahlen muss. Natürlich ärgert mich das auch, jedes Mal. Und trotzdem ist es gut, dass die Steuer bleiben darf. Denn die Kommunen brauchen das Geld, erst recht seit 2010, als die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung die Steuer auf Hotelübernachtungen von 19% auf 7% senkte. Stichwort Mövenpick-Steuer. Aber irgendwie müssen sich die Kommunen eben finanzieren. Und da ist es doch besser, sie erheben eine Bettensteuer, als dass sie die Müll- oder Wassergebühren erhöhen. Die Stadt Freiburg hat nach eigenen Angaben rund 19 Millionen Euro eingenommen, seit sie die Bettensteuer im Jahr 2014 eingeführt hat. Geld, das nicht die Bürger zahlen mussten, denen es womöglich wehtut, sondern diejenigen, die sich Urlaub im Breisgau leisten können, auch wenn noch 5% Übernachtungssteuer obendrauf kommen. Und genau deshalb finde ich es auch fair, dass Kommunen künftig auch von Geschäftsreisenden die Bettensteuer verlangen dürfen. Schließlich sind Geschäftsreisen nicht lebensnotwendig. Unternehmen entscheiden nach wirtschaftlichen Kriterien, wann es sich lohnt, die Mitarbeiter zum Kunden oder zum Meeting zu schicken. 5% Mehrkosten dürften da nicht entscheidungsrelevant sein. Nach dem heutigen Urteil ist davon auszugehen, dass viele weitere Kommunen Bettensteuern einführen werden. Die Hoteliers haben sich mit ihrer Klage also ein Eigentor geschossen, durch das es in Zukunft noch mehr böse, aber rechtlich einwandfreie Überraschungen an der Rezeption geben dürfte.
Ein Kommentar von Tamara Land. Viele Menschen haben wegen des Krieges in der Ukraine, wegen der steigenden Preise, Angst vor Wohlstandsverlust, sprich, dass sie sich weniger leisten können. Die Inflation ist aber nur ein Punkt, der unseren Wohlstand bedroht. Ein anderer ist der geringe Produktivitätszuwachs. Darauf weist die Unternehmensberatung Deloitte in einer Studie hin. Produktivitätszuwachs heißt ja, dass man mit dem gleichen Einsatz mehr herstellen kann. Dieser Produktivitätszuwachs fällt aber in den letzten Jahren immer geringer aus. Und darin sieht Deloitte ein Problem auch für unseren Wohlstand. Alexander Börsch ist Chefvolkswirt bei Deloitte. Herr Börsch, das Produktivitätswachstum muss weiter zulegen, damit unser Wohlstand erhalten bleibt, richtig?
Ja, das ist genau der wichtige Punkt. Das Produktivitätswachstum bestimmt unseren Lebensstandard und unseren Wohlstand. Deswegen sollten wir jedes Interesse dran haben, es zu steigern. Und dass das Produktivitätswachstum eher nach unten geht, ist auch in anderen Ländern tatsächlich so, nicht nur in Deutschland. Uns trifft es allerdings besonders, weil wir eine stark alternde Gesellschaft sind.
Aber die Probleme sind ja eigentlich ja schon ein bisschen älter. Also bekannt ist, dass die Babyboomer jetzt in Rente gehen, dass diese Löcher in irgendeiner Form gestopft werden müssen durch Zuwanderung. Wir wissen, Digitalisierung, spätestens jetzt mit Corona, dass wir da nicht wirklich auf der Höhe der Zeit sind. Wir wissen, dass Frauen schlechter arbeiten können, weil es immer noch nicht ausreichend Kinderbetreuung gibt. Also das sind ja eigentlich alte Probleme.
Ja, Sie haben recht. Viele der Probleme sind seit längerem bekannt, vor allem wenn wir über Demografie reden. Der Unterschied ist, dass jetzt tatsächlich der demografische Wandel einsetzt und uns jetzt im kommenden Jahrzehnt wirtschaftlich belasten wird. Und was wir uns angeschaut haben, ist vor allem, wie steht Deutschland jetzt im internationalen Vergleich da? Und was würde passieren, wenn wir uns den Abstand zur Spitzengruppe in verschiedenen Gebieten verringern? Und da sehen wir, dass wir dadurch das Wachstumspotenzial sehr, sehr deutlich nach oben bringen können, trotz des demografischen Wandels. Und wir wollten vor allem aufzeigen, was ist das Potenzial, was ist das maximal Erreichbare? Und da sehen wir, dass das Wachstum in Deutschland durchaus doppelt so hoch liegen könnte, als es vorhergesagt ist im Normalszenario. Oder sogar fast dreimal so hoch, wenn wir da die richtigen Wachstumshebel ergreifen.
Das heißt mehr Investitionen?
Das heißt versuchen, die Teilzeit Frauen stärker in Vollzeitarbeit zu bringen. Das heißt projektweise Arbeit von Älteren und Rentnern zu ermöglichen. Das heißt die hier lebenden Migranten besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das heißt aber auch lebenslanges Lernen viel stärker zu verankern. Das heißt, in die digitale Infrastruktur zu investieren und das heißt, unsere Startups und Unternehmensgründungen nicht nur besser zu fördern in den frühen Phasen, sondern auch dann zu unterstützen, wenn sie in die größere Wachstumsphase kommen. Das ist genau die Phase, wo dann viele Unternehmen auch ins Ausland gehen.
Jetzt schauen wir doch mal auf die Schattenseiten der Steigerung der Produktivität. Da lesen wir zum Beispiel im Lexikon der Nachhaltigkeit, eine Intensivierung der Arbeit käme daher, mehr in weniger Zeit schaffen. Das haben wir ja eingangs gesagt. Und das bedeutet auch ein höherer arbeitsbezogener Stress. Also Arbeitsproduktivität steigern ist nicht unbedingt Steigerung der Lebensqualität.
Nee, das würde ich nicht so negativ sehen, weil man kann die Produktivität über viele Wege steigern. Also man kann es durch eine bessere Organisation steigern, man kann es durch mehr Technologie steigern, man kann es tatsächlich durch eine bessere Ausbildung steigern. Also ich glaube, die Vorstellung, dass Produktivität daher kommt, dass man mehr von demselben machen muss, ist, denke ich, falsch. Es geht eher darum, die Arbeit smarter zu machen und sie dadurch produktiver zu machen.
Okay, dann haben wir dieses Problem abgeräumt. Da bleibt aber noch die Frage zum Beispiel, lässt sich denn ein höheres Wachstum mit den Zielen des Klimaschutzes vereinbaren?
Ich denke schon, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen heißt ja Produktivität, dass wir mehr aus weniger machen können. Das heißt, wenn wir produktiver werden, brauchen wir weniger Ressourcen. Dazu kommt dann sicher noch, dass das Wachstum in den letzten Jahren ja schon weniger CO2-intensiv geworden ist, und zwar deutlich. Was damit zu tun hat, dass Wachstum ganz oft aus diesen immateriellen Industrien kommt, also Software, Dienstleistungen. Und ich glaube auch, dass man die beiden Sachen gut zusammenbringen kann, weil wir sehen natürlich auch, dass im Nachhaltigkeitsbereich über Green Tech, über neue Angebote, über neue Dienstleistungen sehr viel Wachstumspotenzial ist, was durchaus ressourcenschonend sein kann. Also man sollte da auch die Wachstumschancen durch nachhaltige Produkte nicht vernachlässigen.
Sagt Alexander Börsch von der Unternehmensberatung Deloitte. Gute Nachrichten kommen aus China. Keine neuen Corona-Fälle in Shanghai außerhalb der Isolationszentren und das seit 3 Tagen.
Das macht Anlegern weltweit Hoffnung, dass die rigiden Covid-Einschränkungen in der chinesischen Finanzmetropole und am weltgrößten Containerhafen bald aufgehoben werden könnten und der Welthandel sich so etwas erholt. Gute Nachrichten gibt es aber auch aus den USA und das gleich doppelt. Sowohl vom US-Einzelhandel wie auch von der Industrieproduktion kommen starke Zahlen. Beide wuchsen um rund 1% im Vergleich zum Vormonat. Das zeigt, dass das Wachstum der US-Wirtschaft trotz aller Hindernisse wie hoher Inflation oder Ukraine-Krieg momentan robust bleibt. Der DAX geht mit 14.185 Punkten aus dem Handel. Das sind 1,6% mehr als gestern. Auch der Eurokurs legt weiter zu. Die europäische Gemeinschaftswährung steht bei 1,0537 $. Nicolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.